Ja, dieser Psalm ist auch der Predigttext, der uns für diesen Tag gegeben ist. Deswegen brauche ich ihn nicht noch einmal lesen. Also von Kindheit an habe ich diesen Psalm immer auf den Einzug Jesu in Jerusalem vor seinem Leiden bezogen. Das ist aber nicht wahr. Denn dieser Psalm weist auf den König hin, der als König einzieht und der nicht auf einem Esel kommt. Das ist ein Unterschied. Ich lese uns dazu mal aus Sacharja 9. Einen Satz haben wir daraus heute schon gehört. Einmal war der Wochenspruch. Und da heißt es im Sacharja 9, Vers 9, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist die erste Prophezeiung, die erfüllt ist. Und die zweite Prophezeiung, das haben wir mal in der Bibelstunde besprochen, die meisten prophetischen Worte bedeuten einmal eine Nahprophezeiung, aber auch eine Prophezeiung in die Zukunft. Und dieser 10. Vers, der weist uns nämlich darauf hin, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ja, eine Prophezeiung, die noch in weiter Zukunft, oder weiß ich ja nicht, aber ich sage mal, vom gegenwärtigen Standpunkt aus ist uns das noch gar nicht so geläufig, dass Israel und auch die ganzen Völker einmal alle Kriegswaffen vernichten. Es wird zur damaligen Zeit keinen Pfeil, keinen Bogen, keine Lanze, kein Schild mehr geben. Wir würden heute sagen, es gibt keine Atombomben mehr, es gibt keine Panzer mehr, es gibt keine Raketen. Und was es so alles an Kriegsmaterial gibt, um die Menschheit zu belasten. Wenn dieser König kommt, von dem der Psalm 24 spricht, dann wird das geschehen. Das ist ein Blick in die Zukunft. Und damit ist auch das, was eigentlich Advent bedeutet, uns ganz klar gesagt. Advent, der Herr kommt. Wissen wir alle, aber ich will es trotzdem nochmal gesagt haben. Unser Herr kommt. Im Mitternachtsruf, der uns im November zugestellt wurde, stand ganz groß als Titelseite. Wer hat hier noch den Mitternachtsruf? Was steht da? Komm, Herr Jesu. Komm, Herr Jesu, als Bitte. Und das ist die Sehnsucht der Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und wenn wir uns den Psalm 24 ansehen, dann gibt es dort auch Hinweise auf diesen König, der da einmal wiederkommt. Die ersten zwei Verse in diesem Psalm: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Dem Herrn gehört die Schöpfung. Himmel und Erde gehören ihm. Und wenn wir, das ist auch mein persönliches Empfinden, wenn wir das heute noch nicht so sehen und erleben und spüren, dass der Herr alles in seiner Hand hält, so dürfen wir doch wissen, solange er dem Bösen Raum und Zeit gibt und sich noch zurückhält, dann wird er in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, auch immer noch wieder Menschen rufen, und darauf kommen wir gleich noch, umzukehren und ihm die Gnade zu geben. Und dennoch, bei allem Wirrwarr, bei allen Katastrophen, bei allen Kriegen, die wir erleben, steht es fest. Gott hält diese Welt. Und wenn er auch nur einen Moment seine Hand zurückziehen würde, dann würde es ein großes Chaos geben. Und wenn wir in die Briefe hineinsehen und auch in die Offenbarung, am Ende der Zeit, ehe Christus zum Gericht wiederkommt, wird es wirklich schlimme Sachen geben. Petrus schreibt davon, die Elemente werden zerschmelzen. Können wir uns heute nicht vorstellen, dass alles einmal in einem Nichts endet? Diese Welt mit ihrer Lust vergeht. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten, dass auch nicht dieses Jerusalem, das jetzt in Israel die Hauptstadt ist, auch dieses Jerusalem wird vergehen. Wir sprechen von der Schrift her von einem neuen Jerusalem. Ein neues Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Und wenn es dann im Psalm heißt, mach die Tore weit, dann geht es um dieses Jerusalem, nicht auf dieser Erde, sondern um das Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Ja, dem Herrn gehört alles. Und dann kommt die Frage, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Eine Frage, die an die Menschen gerichtet ist. Wer ist befähigt, dem Herrn nahe zu sein, auf den Berg des Herrn zu gehen, da, wo er sich dann als König erweist? Und wer darf vor ihm stehen? Es geht jetzt hier nicht um das Endgericht, wo es dann heißt, alle Menschen werden vor ihm stehen, sondern es geht um die Menschen, die vor ihm stehen als sein Volk. Wer gehört zu seinem Volk, könnte man auch sagen. Wer ist es, der mit Christus so in Verbindung lebt, dass er mit ihm auf den Berg gehen darf und dass er vor ihm stehen kann? Und dann werden uns hier einige Dinge genannt. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Das sind Eigenschaften oder Charakterzüge, die wir Menschen bei allem Anstrengen auch nicht erfüllen können. Wer hat unschuldige Hände? Wer hat nie etwas mit seinen Händen Böses getan? Von Natur aus, als Menschen nach dem Sündenfall, haben wir unsere Hände und gebrauchen sie auch dazu, um vielleicht auch mal was Gutes zu tun. Aber wir brauchen unsere Hände, um uns zu verteidigen, vielleicht sogar um anzugreifen, um zu schlagen, um Böses zu tun. Wer ist reines Herzens? Kein böser Gedanke im Herzen? Alles nur Friede und Freude im Herzen? Aber genau diese zwei Dinge werden hier zuerst genannt. Unschuldige Hände und reines Herzens. Ich weiß nicht, bin ich sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Im Winter 1947, ein saukalter Winter, unser Nachbar arbeitete damals im BW, Bahnbetriebswerk von der Eisenbahn. Und der sagte zu meinem Vater, Willi, du hast jetzt 5 Kinder. Du weißt doch gar nicht, wie du heizen sollst. Weißt du, da drüben bei uns im BW, da lagern so viel Kohle, legst du abends, wenn ich zur Arbeit gehe, dann legst du einen Sack auf dein Dach und wenn ich da vorbeigehe, nehme ich den Sack mit und fülle den Sack mit Kohlen und bringe dir den morgen wieder mit. Ja, das ist eine feine Sache. Wenn das so klappt, dann nehme ich das gerne an. Und das geschah wochenlang bis in die Adventszeit. Und dann wurde genau über diesen Text gepredigt. Und da fiel es meinem Vater wie Schuppen von den Augen. Ich habe ja keine reinen Hände. Ich lebe ja vom gestohlenen Gut. Das geht nicht. Und er sagte dann dem Nachbarn, weißt du, es ist gut, was du gemacht hast. Das hat mir sehr geholfen. Aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich werde den Sack nicht mehr hinlegen. Berührt es uns überhaupt noch, wenn wir den Gedanken verwenden, reine Herzen, unschuldige Hände zu haben? Oder haben wir uns so an das Leben gewöhnt, na, das ist ja alles normal, das geht ja überall so? So eine Wirkung geschieht nicht durch menschliche Überlegungen, durch menschliche Eingebungen, sondern allein durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Auch wenn es dann knapp wird, auch wenn ich auf manchen Vorteil verzichten muss, will ich mich doch von Gottes Geist leiten lassen. Und wer keinen Trug anrichtet und nicht falsch schwört, das sind wieder zwei Begriffe, die uns daran erinnern, wie wir nicht nur mit Händen, mit unserem Herzen, sondern auch mit unserem Mund, mit unserer Zunge Unheil anrichten können. Gerechtigkeit aussprechen, Unrecht beim Namen nennen und für die Gerechtigkeit einstehen. Und nicht falsches Zeugnis reden. Wie schnell reden wir bewusst oder auch unbewusst? Etwas, was wir gehört haben, aber nicht geprüft haben, das reden wir einfach als Tatsache weiter. Und ich habe mal einen Bericht gehört, dass Menschen, die irgendeine Geschichte hören, mit der sie sich identifizieren, das könnte mir auch passiert sein. Das dauert nicht lange, dann bezeugen sie das, das ist mir passiert. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, es geht nicht. Aber wenn wir uns als Geschwister unterhalten, dann habe ich meinen Bruder oder meine Brüder, genau wie ich und meine Geschwister, wir haben Dinge im Kopf, die uns so nie passiert sind. Und behaupten einfach, das ist so passiert. Weil es uns als Geschichte so gepackt hat. Und wir reden dann etwas in die Welt, was nicht der Wahrheit entspricht. Bei allem guten Wollen und Wissen. Aber so schnell passiert es, dass wir auch etwas Falsches als Wahrheit verkaufen. Und auch darum ist es ganz wichtig, auch diese zwei Dinge, die uns hier genannt werden, einmal für das Recht einzustehen, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit zu meiden und auch mit unserem Mund, mit unserer Zunge wirklich überlegen, was wir sagen. Eine alte Volksweisheit sagt, ehe du den Mund aufmachst, schalte das Gehirn ein. Was es bedeutet, wisst ihr sicher alle. Ja, aber wer kann das von sich sagen? Ich könnte es nicht. Ich in meinem menschlichen Wesen habe diese Charakterzüge nicht so, dass ich sagen könnte, Herr, du bist das so gut und kannst mich ja so annehmen. Nein, ich nicht. Aber warum dürfen wir wissen, dass wir vor dem Herrn stehen werden? Weil wir Kinder Gottes sind. Und nicht, weil wir uns reingemacht haben, nicht, weil wir uns verändert haben, nein, weil Christus uns verändert hat. Weil Christus in uns ist. Und darauf kommen wir dann zum Schluss auch nochmal. Christus in uns, er ist uns nahe. Und er ist es, der unseren Charakter verändert, dass wir dann auch, wenn uns auch immer wieder mal die Dinge passieren, dass wir dann wissen dürfen, wir leben von der Vergebung. Christus ist für uns gestorben. Er hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Und nur auf dieser Grundlage dürfen wir sicher sein und müssen wir auch sicher sein, dass wir einmal mit Christus auf den Berg des Herrn stehen werden und vor ihm stehen werden. Als Menschen, die durch ihn geheiligt und gerettet sind. Auf keiner anderen Grundlage, keine eigene Leistung, kein eigenes Bemühen wird uns das schenken. Allein Gottes Gnade ist es. Und wer in dieser Verbindung lebt, da heißt es, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Und nicht nur Jakob, sondern das sind auch wir, die wir zu Christus gehören. Wir suchen sein Angesicht. Wenn wir uns ihm im Gebet nahen, dann wissen wir, dass wir nicht irgendetwas reden, das an der Decke hängen bleibt oder das im Weltall irgendwo verschwindet. Wenn wir ihn suchen, dann wissen wir, dass er da ist und uns hört. Und darum ist es für mich auch immer wieder ganz wichtig, auch wenn wir hier als Gottesdienst, als Kinder Gottes zusammen sind, unserem Herrn zu danken für seine Gegenwart. Er hat uns seine Gegenwart zugesagt. Aber wir sind oft so verschlossen und so verhärtet, dass wir seine Gegenwart nicht erleben und spüren. Darum ist es mein Anliegen und mein Gebet immer wieder, Herr, öffne mir, öffne uns die Herzen, dass wir wirklich deine Gegenwart erleben. Und die Gegenwart erleben wir, wenn uns Gottes Geist sein Wort aufschließt und erklärt. Wir suchen den Herrn im Wort, das wir lesen, im Gebet, das wir zu ihm bringen. Und dann dieser Aufruf und der Ausleger McDonald schreibt dazu, ich stelle mir vor, einen riesengroßen Zug. Jesus an der Spitze, vorneweg ein Herold und alle Gläubigen hinterher und raufen auf diese neue Stadt Jerusalem hin. Und der Herold, er ruft von Weitem, hey, macht die Tore auf, lasst uns einziehen, hebt euch weit auf. Und von der Stadt, vom Wächter auf der Mauer kommt dann, wer ist denn dieser König? Es ist der Herr, mächtig im Streit. Es ist der Herr, der, so wie wir es vorhin schon mal gehört haben, von Anfang an Schöpfer dieser Welt ist, als Mensch auf diese Erde gekommen ist, seine Herrlichkeit verlassen hat, und den Sieg am Kreuz auf Golgatha davongetragen hat. Er, der auferstandene Herr, er ist der Herr, der König aller Könige, der Herr mächtig im Streit mit allen Mächten des Bösen. Ja, er hat dem Bösen widerstanden, als dieser ihn versucht hat. Und der Böse hat alles daran gesetzt, um den Opfertod Jesu am Kreuz zu vernichten oder ihn nicht geschehen zu lassen. Und doch hat Jesus bis zuletzt in Gethsemane noch gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Ich will den Weg gehen für die Menschheit. Und er hat damit den Anfechtungen des Bösen widerstanden. Und Gott hat ihn auferweckt. Und er ist der Herr über alles Leben. Darauf dürfen wir uns verlassen, daran können wir uns festhalten. Ja, und du schreibst dann der Ausleger, und dann stelle ich mir vor, sie kommen jetzt kurz vor die Tore der Stadt und dann ruft er wieder, der Herold, nun mach doch endlich auf, dass der König der Ehren einziehe. Und wieder kommt die Antwort, wer ist der König von der Stadt? Oder die Frage, wer ist der König? Und wieder kommt die Bestätigung, es ist der Herr, der König, mächtig im Streit. Und dann wird diese ganze Schar, alle, die an ihn glauben, ob es der gläubige Rest Israels ist, von den Urvätern angefangen oder noch weiter von Noah schon und von Seth heißt es, er war so gerecht, dass Gott ihn entrückte. Also es hat auch im Alten Testament vor Jesus Christus schon viele Menschen gegeben, die die Zusage haben, dass sie einmal mit in diese Herrlichkeit einziehen werden. Es ist der gläubige Rest Israels vor Christus, wo die unter der vorlaufenden Gnade gelebt haben. Und es sind die Gläubigen, Juden, die sich zur damaligen Zeit nach Pfingsten für Christus entschieden haben und bis heute auch als Christus den Herrn anerkennen. Und es sind die Völker, die Nationen. Das wird eben auch in den Sprüchen und in den Worten des Alten Testaments immer wieder bekundet, ehe ein Apostel Paulus für die Heiden berufen war, dass alle Nationen diesem Herrn ehren und ihn anbeten werden. Und das sind wir, die Nationen. Und wir dürfen ihn anbeten. Der König, der Herrscher, der Herrscharin, er ist der König der Herrlichkeit. Was wollen wir mehr, als so einen Herrn zu haben? Einen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem wir als Menschen, ich habe es gestern erst gelesen, wir Menschen, die Menschheit gleicht einem Tropfen am Eimer. Einem Wassertropfen am Eimer. Das hat mich berührt und ihr kennt sicher alle diesen Spruch. Und dennoch, dieser Tropfen Wasser am Eimer sind wir Menschen. Und in diesem Tropfen sieht Gott dich und mich. Unbegreiflich. Aber wir haben diesen Herrn der Herrlichkeit, den wir in unserem Herzen, der in unsere Herzen gekommen ist. Und darum dürfen wir froh und sicher sein, dass wir mit ihm einmal die Herrlichkeit erleben, vor ihm stehen werden, mit ihm in das neue Jerusalem einziehen und mit ihm die Herrschaft auf dieser Erde teilen werden. Er das Haupt, wir der Leib, wir seine Glieder. Anbetung sei diesem Herrn. Amen.